Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Vor einem Jahr ist die ungarische Philosophin Katalin Neumer plötzlich und unerwartet gestorben. Ich hatte im Mai 2015 mit ihr ein Gespräch und die Absicht, das zu einer Sendung der Philosophischen Brocken zu machen. Das habe ich nach diesem Tod zunächst mal liegen lassen. Als Erinnerung an Katalin Neumer spielen wir ein Jahr nach ihrem Tod diese Sendung. Schönen Nachmittag. Bei einer Sendung der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben heute am Programm ein Gespräch mit einer ungarischen Philosophin aus Budapest oder Budapest, wie man in Wien gewöhnlich sagt. Sie ist Expertin für Wittgenstein, kann aber auch Russisch und eine ganze Reihe von anderen Fähigkeiten hat sie auch. Sie hat zum Beispiel überprüft, ob sprachphilosophische Äußerungen von Wittgenstein ganz allgemein auch unter Berücksichtigung slawischer und finno-ugristischer Sprachen noch gelten. Aber das ist nicht unser heutiges Thema, auch nicht Wittgenstein, obwohl das natürlich lohnend wäre und vielleicht noch nachgeholt wird in einer späteren Sendung. Wir sind auf die Idee dieser Sendung gekommen, durch ihr Interesse an, Sie glauben es nicht, österreichischer Philosophie, womit sich auch verbindet ein Interesse an ungarischer Philosophie, vielleicht auch am Verhältnis zwischen den beiden, und österreichische Philosophie nicht so allgemein aus der frühen Vorzeit bis heute, in dem Sinn, wie man österreichische Wappenkunde oder österreichische Volksliedwissenschaft betreibt, sondern im Hinblick auf eine etwas spezifischere These, die in der aktuellen Form von Rudolf Haller erstmals in die Diskussion gebracht worden ist und die darauf hinaus zielt, dass es im Gegensatz zur deutschsprachigen Philosophie, die immer wieder und mit Recht mit Proponenten vertreten dargestellt wird, die aus dem Gebiet des Deutschland, also der Bundesrepublik, wenn man will, stammen, eine andere deutschsprachige Philosophie gibt, die sich angesiedelt hat in dem geografischen Bereich, in dem Österreich-Ungarn zu lokalisieren ist und dann auch im Speziellen das kleine Österreich nach dem Ersten Weltkrieg. Wie kommst du auf dieses spezielle Interesse?
Naja, also irgendwann schon früher habe ich mich damit mal beschäftigt. Ich habe einen längeren Text zum Thema, ob Wittgenstein ein österreichischer Philosoph gewesen wäre, geschrieben. Den hat damals sogar Haller gelesen und plötzlich habe ich von ihm sogar eine Reaktion darauf bekommen. Aber also für mich war das Thema seit einiger Zeit eigentlich schon vom Tisch. Aber in der letzten Zeit in Ungarn konzentriert man sich immer mehr auf die Geschichte der eigenen, das heißt der ungarischen Philosophie, und dabei tauchen dann immer wieder einige Fragen auf. Und wie ich es schon bemerkt habe, also die ungarischen Philosophen konzentrieren sich zu sehr auf die deutsche Philosophie im Sinne einer Philosophie, die in Deutschland entstanden ist, oder aber auf die englischsprachige Philosophie, und irgendwie verlieren sie die österreichische Philosophie aus der Perspektive. Und dann dachte ich mir, man könnte schon einige Lehren da auch daraus ziehen, wie ganz in unserer Nähe etwas betrieben ist.
Erste Frage, die mir dabei kommt, ist, welche deutschen Philosophen im engeren Sinn sind denn das? Ich meine, Lukács, erinnert man sich, der war natürlich in Frankfurt, der hat große Integration und Beziehung mit der deutschen Philosophie gehabt, Hegelianismus, klar, Marxismus. Mhm. Gegenwärtige ungarische Philosophen lesen deutsche Philosophen. Wer ist da im Gespräch?
Naja, also gegenwärtige ungarische Philosophen lesen dann Heidegger, Husserl. Phänomenologie ist ganz in, das muss man schon sagen. Also Phänomenologie und Hermeneutik gehören zu den stärksten Trends heutzutage in Ungarn. Und andererseits analytische Philosophie und Wissenschaftstheorie. Aber dabei dann wieder nur die Englischsprache. Irgendwann früher hat sich Christoph Nyeri mit der österreichischen Philosophie sich befasst, aber das ist bei ihm offensichtlich schon vorbei. Und vielleicht einige Kollegen, aber heute steht das selbst bei ihnen nicht mehr im Vordergrund. Das ist ja eben. Aber was für mich, das ist nur die eine Frage, woran die Kollegen heute in Ungarn arbeiten. Für mich war eigentlich auch eine andere Frage diesbezüglich interessant, und zwar, dass die ungarischen Philosophen eine merkwürdige Selbstreflexion haben, und diese Selbstreflexion entstand eigentlich unter anderem dadurch, dass sie immer nur an die deutsche oder die große angelsächsische Philosophie gedacht haben, und dann kommen sie immer wieder zu dem Schluss, okay, es gab zwar ungarische Philosophen, aber es gibt keine ungarische Philosophie. Das ist ja schon mal merkwürdig, und das tut auch nicht gerade gut dem philosophischen Leben. Und das ist eigentlich eine Aussage, die auch die ungarische Geschichtsschreibung der Philosophie sehr beeinflusst. Ich meine die Geschichtsschreibung der eigenen, der ungarischen Philosophie.
Jetzt würde man auch glauben, dass das politisch im Moment nicht ganz opportun ist. Also wenn ich das bloß auf Verdacht artikuliere, könnte ich mir vorstellen, dass die Art und Weise, wie das gegenwärtige Regime in Ungarn unterwegs ist, durchaus auch nahelegt, dass jemand sagt, wir wollen zeigen, dass es nicht nur ungarische Philosophen und Philosophinnen, wie man sieht, gibt, sondern auch die ungarische Philosophie. Würde das extra unterstützt werden, wenn man da einen Forschungsauftrag in Budapest einreicht für die ungarische Philosophie?
Damit gäbe es gar keine Probleme, ich würde sagen. Also ich würde sagen, die Regierung interessiert sich eigentlich nicht so sehr dafür, was wir schreiben, und die liest auch nicht unsere Arbeiten. Einige Philosophen, die auch politisch interessiert sind, die stehen zwar im Vordergrund, aber die Leute, die sich mit der Geschichte der ungarischen Philosophie befassen, die sind meistens EU-politisch. Also in dem Sinne sind sie politisch auch nicht so richtig interessant.
Und wenn ich das also jetzt richtig verstehe, ist die Frage für dich, kann man Begriffe finden, kann man Beobachtungen finden, die diese Nationalphilosophie, den nationalen Charakter der Philosophie, sagen wir mal so, betonen, im Gegensatz dazu, dass es Philosophinnen gibt, die sich in einer bestimmten Tradition verstehen, die aber nicht national geprägt ist. Also Phänomenologie, analytische Philosophie ist schon im Namen etwas also nicht geprägtes und weit verbreitetes. Jetzt auf der anderen Seite steht dieser starke Akzent von die deutsche Philosophie. Ne? Man kann die deutsche Philosophie verwenden, Philosophie. Und dann weiß jeder, auch eigentlich die französische Philosophie, würde ich mal sagen, geht noch an. Nicht? Ja. Da muss man nicht viel erklären. Die deutsche Philosophie ist derartig reichhaltig und geprägt und an der deutschen Sprache hängend, dass man keine großen Schwierigkeiten hat, sich verständlich zu machen. Unser heutiges Thema ist, ob so etwas wie die ungarische Philosophie oder die österreichische Philosophie, ob das Sinn macht. Ne?
Ja, also vorerst muss ich doch sagen, dass die Idee überhaupt, dass, ob es eine ungarische Philosophie gibt, ob die ungarische Philosophie im Rückstand ist oder nicht, ob nur rezeptiv ist oder doch kreativ und originell, also die sind eigentlich die Begriffe, die diese Diskussion bestimmen. Also diese Begriffe werden schon seit ich denke, seit 150 Jahren in Ungarn. Und zwar in Bezug auf die ungarische Philosophie. Also dieses Minderwertigkeitsgefühl ist offensichtlich schon alt genug. Ein deutscher Autor, Larry Steiner, hat 1988 ein Buch über die ungarische Geschichtsschreibung der Philosophie geschrieben. Und in diesem Buch hat er eigentlich dasselbe festgestellt, und er kann Ungarisch, er hat also auch recht alte und für den heutigen ungarischen Leser auch nicht gerade leicht lesbare Texte gelesen, und er ist auch auf diese Schlussfolgerung gekommen, dass die Ungarn einerseits dieses Minderwertigkeitsgefühl haben, andererseits aber streben sie so eine Originalität immer wieder an, was irgendwie doch ein bisschen viel zu viel ist.
Wenn jemand sagt, ich möchte die bulgarische Philosophie untersuchen, ja, dann zuckt man ein bisschen mit den Schultern, würde ich sagen. Was kann diese Person meinen? Naja, sie meint wahrscheinlich Philosophen, die in Bulgarien gewirkt haben, weil als ein Vertreter der bulgarischen Philosophie fällt dann niemand ein. Nicht? Jetzt ist die Frage, schaut das anders aus mit Ungarn und Österreich? Und das wollen wir jetzt diskutieren. Die erste Frage, Rückfrage an das, was du sagst, ist die, ist diese kritische oder negative Bewertung der ungarischen Philosophie, ist das dann gemeint als Anregung, als Trauer, als Diagnose eines Defizits, als ein Programm, etwas Neues zu machen. Was ist das Motiv dahinter?
Das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Jedenfalls gibt es ein Programm, eine ungarische Philosophiegeschichte zu schreiben. So viel ist Das stimmt schon. Dabei ist man aber traurig, weil man denkt, dass die Aufgabe so gut wie unmöglich ist. Teilweise, weil nicht einmal die Texte richtig bearbeitet sind. Die Textausgaben, die Quellen sind auch noch nicht richtig nachgeforscht. Andererseits denkt man auch immer wieder daran, auch die Deutschen, die haben schon eine schöne Philosophiegeschichte, und die haben auch die Philosophiegeschichte auch mehrmals geschrieben, und denkt man auch daran, ja, die ungarischen Literaturwissenschaftler, also die haben es schon gut, sie haben schon unzählige ungarische Literaturgeschichten geschrieben, aber was wir nicht haben, wir haben keine ungarische Philosophiegeschichte, und die muss oder müsste schon irgendwie geschrieben werden, aber wir sind noch am Anfang. Und dann gibt es dann die weiteren Diskussionen, ja, wir sind noch am Anfang, weil die Kanons noch nicht festgelegt sind. Und dann kannst du dann gleich einwenden, okay, aber wir kennen schon einige Leute, auch schon aus Österreich oder aus Deutschland, Georg Lukács hast du schon erwähnt, etc., eventuell könnte man vielleicht Karl Mannheim oder Polanyi gewissermaßen hinzufügen oder Lakatos. Ungefähr, also man könnte schon einige Leute hier hervorheben. Aber dabei gibt es eigentlich zwei Probleme. Das eine ist, dass diese Leute eigentlich größtenteils schon im Ausland gewirkt haben. Und damit kann man schon schön begründen, dass wir zwar Philosophen haben, aber Philosophie in dem Sinne, dass wir ein großes philosophisches Leben in Ungarn gehabt hätten. Naja, sowas haben wir nicht oder hatten wir nicht. Das wäre die eine Linie. Die andere Linie ist aber, dass die meisten Kollegen, die heute in Ungarn über ungarische Philosophie arbeiten, die haben eigentlich Autoren ausgegraben, die außerhalb dieser Linie fallen, die eigentlich meistens in Ungarn gewirkt haben. Und also bei denen kann man schon die Frage aufwerfen, inwieweit sie kanonisiert sind. Also zu viel Nachwirkungen haben sie so oder so aber nicht gehabt. Das hat auch teilweise historische Gründe gehabt. Also zum Beispiel Ákos Pauler war ein sehr einflussreicher Philosoph zwischen den beiden Weltkriegen, aber danach kam ein Abbruch, und dadurch wurde die ganze philosophische Tradition eigentlich außerhalb.
Was hat der gemacht? Welchen Typus von Philosophie?
Also, der Christoph Neri sagt, dass er ein Schulphilosoph gewesen ist. Jedenfalls hat er angestrebt, große Systeme aufzubauen, was vielleicht zwischen den beiden Weltkriegen nicht mehr so angebracht war. So viel ist allerdings wahr, dass seine deutschsprachigen Arbeiten, er hat sogar also auf Deutsch geschrieben, er hat auch ein Buch auf Deutsch veröffentlicht, die wurden eigentlich zu der Zeit relativ gut rezipiert. Oder man könnte an Wilhelm von Szilassy denken. Szilassy, der ist auch nach 1945, ich denke, ausgewandert. Mhm. Und dann in Freiburg.
Also die Story, die du erzählst, erinnert mich an einen Eindruck, den ich vergangene Woche in Innsbruck hatte. Da war Österreichischer Kongress für Philosophie und die Universität Innsbruck hat eine Aula, wenn man reingeht. Und heutzutage geht ja zur Demonstration von Exzellenz und Internationalität, ist es notwendig, dass man Nobelpreisträger hat. Jetzt hat Wien, genauso wie Innsbruck in der Aula, einige Nobelpreisträger, es liegt schon sehr lange zurück. Innsbruck hat dort auch entsprechende Gedenksteine, mit der Besonderheit allerdings, dass das zwei oder drei Fälle sind, Chemiker, Physiker, und es ist angegeben, zu welchem Zeitpunkt die in Innsbruck gelehrt haben, meistens 2 oder 3 Jahre, und 10 Jahre später haben sie ganz woanders den Nobelpreis bekommen.
Ja.
So ähnlich klingt das, was du über in dem speziellen Fall Lakatosz und Lukács sagst, obwohl Lukács ist wieder zurückgekommen, ist eine eigene Story, nicht? Aber es klingt irgendwie so, dass man sagt, ja okay, der war auch eine Zeit lang in Innsbruck und deswegen nennen wir ihn hier und sagen, er hat den Nobelpreis bekommen. Das ist aber das, der Trend unseres Gespräches geht ja dahin, dass das eine mühsame und vielleicht auch ein bisschen nachträgliche und beschönigende Arbeit ist in Ungarn. Und ich würde auf dieselbe Art und Weise etwas aus der österreichischen Erfahrung jetzt dazu sagen. Es gibt 2, 3 Bücher, also Vorhaller jetzt mal, über österreichische Philosophie, und die haben mich immer ziemlich amüsiert, weil die haben so Besonderheiten, wie dass sie bei Marc Aurel anfangen, der zufälligerweise irgendwo in Österreich gestorben ist und auf österreichischem Boden, auf das, was später österreichischer Boden geworden ist, einige Gedanken formuliert hat. Dann aber, und da wird es dann sozusagen ein bisschen abenteuerlich, dann kommen solche Namen wie Bolzano und andere, die weit verstreut in der Österreich, in dem, was österreich-ungarische Monarchie einmal gewesen ist, gewirkt haben, so ähnlich wie man ein bisschen ein Lächeln hervorruft, wenn man sagt, Kafka war ein österreichischer Schriftsteller, weil er in Deutsch geschrieben hat und Prag damals noch, also beinahe, dass er geboren worden ist in der Monarchie, oder Celan war ein österreichischer Schriftsteller, weil die Bukowina noch damals bei Österreich war. Also das kommt, ist alles ein bisschen gezwungen, und das ist so mal die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, was man dann findet, das ist unglaublich durcheinander. Das ist, also dann ist Ferdinand Ebner ist ein österreichischer Philosoph zum Beispiel, was man in dem Fall ja gar nicht leugnen kann. Der war nun wirklich fest platziert in Niederösterreich und Wien, hat aber mit seiner Philosophie, oder Martin Buber, der in Wien geboren ist, wäre ein österreichischer Philosoph. Das wäre aber eine Linie von österreichischer Philosophie, die mit Bolzano oder Meinung und so überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, kurz gesagt, es ist ein bisschen eine kunterbunte Geschichte, so mit dem Schmetterlingsnetz Leute einzufangen, die im Bundesgebiet gewirkt haben, und ihnen jetzt dann das gemeinsame Epitheton österreichisch zuzuordnen.
Naja, ich würde die Frage dann ein bisschen dann anders stellen. Die Frage wäre, also auch die ursprüngliche Frage der Kollegen, also keine Philosophie, aber doch Philosophen, diese Behauptung wurde auch so umformuliert, keine Philosophie, das heißt, dass die ungarische Philosophie, ungarische Kultur unphilosophisch wäre. Gibt es also eine österreichische philosophische Kultur? Das wäre dann die Frage. Ich glaube eigentlich nicht, dass die ungarische Philosophie so apropos und philosophisch wäre, aber anyway, das ist dann die eine Behauptung und dann kommt dazu auch noch eine zweite, dass die ungarische Kultur sogar philosophiefeindlich wäre. Und das kommt dann schon in den politischen Schritten zum Ausdruck. So meint man.
Und da, jetzt wieder von der österreichischen Seite, da haben wir allerdings ein bisschen eine bessere Grundlage, ja, kommt mir vor, weil, wenn du sagst, gibt es etwas, was österreichische Philosophen plus minus typologisch charakterisiert, da, ich fange jetzt mal bei der Literatur an, da kann man, also jetzt nicht österreichische Philosophen, sondern österreichische Schriftsteller, da kann man zurückgreifen auf das 18., 19. Jahrhundert und sieht dann eine Diskrepanz zwischen der deutschen Klassik, den Megapoeten in Weimar, nicht? Goethe, Schiller, was da rundherum ist, dann inklusive das tragische Scheitern von Büchner, Kleist, Hölderlin, also wiederum deutsche Dichtung. Und das hat es da in Österreich gegeben. Interessanterweise ganz spaßige Dinge. Mir fallen jetzt zwei ein, die mir besonders nahe sind. Das eine ist Grillparzer und das andere ist Nestroy. Die jetzt kann man sagen, gelitten haben im Vergleich, weil man sagt, also Nestroy und Grillparzer können Goethe nicht das Wasser reichen. Das ist ein sehr normatives Statement. Also in jedem Fall für die große Weltöffentlichkeit und so ist das nicht ganz unplausibel. Gleichzeitig ist es aber so, dass, sage ich mal jetzt so hin, Grillparzer großartige Sachen gemacht hat, Nestroy großartige Sachen gemacht hat, die nur nicht richtig kompatibel waren mit dem anderen. Es war tatsächlich ein anderer Strang im Hinblick auf Selbstkritik, im Hinblick auf Sprachbeherrschung, im Hinblick auf Satire, im Hinblick auf Melancholie und Skepsis in der Literatur jetzt mal. Und witzigerweise gibt es so eine ähnliche Entwicklung in der Philosophie auch. Also wenn ich das große Schlagwort Wiener Kreis nehme, dann ist auch klar, dass das, was der Wiener Kreis gemacht hat, in einer bestimmten Richtung nicht derartig sozusagen überzeugend systembildet und so weiter gewesen ist wie die deutsche Philosophie. Dass aber der Wiener Kreis sich auch ziemlich von Anfang an verstanden hat als eine Möglichkeit, dem Kant auszuweichen, also ohne Kant auszukommen und also auch an dieser Stelle eine Abzweigung zu machen und in dieser Abzweigung durchaus in der Kenntnis dessen, was die dominante Philosophie zeitgenössisch im Nachbarland ist, sich selbst auf die Beine zu stellen und zu sagen, nein, wir machen das aber anders, ne?
Lass mir das ein bisschen noch überlegen. Vorerst möchte ich doch bemerken, dass Deutschland einfach riesig groß ist. Und das heißt, es ist nicht unbedingt berechtigt, ganz Deutschland als eine Einheit zu besprechen. Würdest du schon mal sagen, dass, ja gut, wenn Deutschland nur aus den Bundesländern bestehen würde. Können wir etwas über die bayerische Philosophie sagen oder in Schleswig-Holstein oder was weiß ich? Also ich würde sagen, also ich würde ein bisschen schon vorsichtiger sein, sagen, ja gut, die Deutschen haben Goethe produziert und die Österreicher nur Grillparzer. Also das ist, Österreich war ungefähr so groß wie ein Bundesland, ne? Oder ist?
Naja, damals.
Damals nicht, damals gab es doch immer weiter die Bestrebungen im 19. Jahrhundert, dass man zumindest kulturell mit Deutschland zusammengehört. Ja. Der Robert Zimmermann hat das recht oft ausführlich dargelegt. Ja, einerseits die Idee des österreichischen Staates, okay, wir sind ein Staat da. Andererseits, Österreich gehört eigentlich zu dem deutschen Sprachraum als österreichische Kultur. Österreich kann etwas Besonderes dazu beitragen, aber nicht, weil Österreich so selbstständig wäre, sondern weil das ist der normale Lauf der Dinge, dass man aus verschiedenen Perspektiven etwas zu dem Gemeinsamen beitragen kann. Also ich habe die verschiedenen Universitätsreden etc. von Zimmermann durchstudiert. Er gehört zu den Autoren, auf den man sich öfters in Bezug auf eine eigenständige österreichische Philosophie bezieht. Naja, ich würde sagen, man kann mit ihm dieses Konzept eigentlich nicht so richtig begründen, eben deshalb, weil er immer wieder das betont, wie Österreich mit den Deutschen etwas zusammen macht. Er zeichnete die Geschichte der österreichischen Philosophie folgendermaßen. Erste Stufe, Reinhold. Unglücklicherweise musste er Österreich verlassen und er hat dadurch der deutschen Philosophie beigetragen, der erste große Anhänger von Kant und die Brücke zwischen Kant und Fichte. Wir sind stolz auf ihn. Zweite Phase, Schlegergebrüder kommen nach Wien. Wir sind stolz darauf, dass wir sie hier empfangen haben und sie haben die österreichische Kultur hier so positiv beeinflusst und insgesamt sind wir froh, dass wir der deutschen Kultur etwas gegeben haben.
Das ist so wie die Nobelpreisträger aus Innsbruck.
Ja, so ungefähr. Dann kommt Bolzano. Mit dem Bolzano und Günther haben wir wieder Pech gehabt, weil sie nicht einmal an einer Uni haben unterrichten können. Und dann kommt die letzte Phase bei Zimmermann. Zimmermann meint, dass ja, jetzt nach 48 ist bei uns endlich Unterricht, Wissenschaft, die sind jetzt frei. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, zusammen eigentlich an einem weltlichen Niveau Philosophie zu betreiben. Aber diese Philosophie betrachtet er eigentlich nicht grundsätzlich als etwas anderes, als man ihn in Deutschland macht. Er sagt eigentlich, dass auch die Deutschen jetzt nach Hegel sind und wir können jetzt aus unserer Perspektive zu diesem neuen Trend etwas beitragen.
Gut, aber du sprichst jetzt vom 19. Jahrhundert.
Nicht? Ja, gut, also eine österreichische Philosophie als Idee hat eigentlich nur Sinn, weil ich würde sagen, wenn die nicht bloß der Wiener Kreis ist, das wäre dann keine riesig große Geschichte. Ne?
Also, dann muss ich das präzisieren, was ich vorher gesagt habe. Angesichts eines historisch-analytischen Blicks kommt man natürlich in jede Menge von Schwierigkeiten, wenn man so typologisch vorgeht, wie ich das gemacht habe. Das habe ich aber absichtlich getan und nicht aus der Perspektive des 19. Jahrhunderts, sondern aus der Perspektive, die wir am Anfang angesprochen haben, von Haller und von jemandem, der also Ende des 20. Anfang des 21. Jahrhunderts sich ansieht, wie ist die nationalstaatliche Entwicklung gelaufen und welche Kategorien können wir jetzt zugegebenermaßen in die Vergangenheit hinein exportiert, können wir anlegen. Also, ich bringe jetzt wieder ein anderes Beispiel zur Deutung. Es ist klar, dass die Villa Tugend hat in Brünn von einem jüdisch
K&K, Industriemagnaten, gebaut worden ist und Ernst Tugendhat geboren wurde in dieser jüdisch-tschechischen Tradition, die sich geradewegs mit dem Deutschen sozusagen identifiziert hat, die auch Deutsch gesprochen haben. Wenn ich das jetzt im Jahre 1930 oder 35, 38 fixiere, dann sage ich, das hat mit Österreich nichts zu tun. Das ist eine Leistung der tschechischen Architektur. Wenn der Mies van der Rohe für einen jüdisch-deutschen Industriellen in der tschechischen Republik eine Villa baut, das heißt, da kommt man vollkommen ins Schleudern. Das hat wenig Sinn, an der Stelle mit präzisen Ansprüchen zu operieren. Wenn ich aber mir heute die Frage stelle, wo gehört das hin? Wo gehört diese Villa Tugendhat hin? Ist das tschechisches Kulturerbe? Ist das etwas, was den Deutschen gehört, den Österreichern gehört? Wie soll ich es katalogisieren? Und an der Stelle müsste man sagen, naja, das ist eines der Beispiele von internationaler Architektur, das kann man eigentlich national gar nicht mehr charakterisieren. Ne? Also das wäre ein Beispiel, wo man rausfällt aus der Katalogisierung. Bei Grillparzer, um auf das zurückzukommen, bei Grillparzer, Nestreu, Musil, sagen wir mal, und dann aber auch bei Leuten wie Neurath, zum Beispiel, ist die Sache schon ein bisschen schwieriger, würde ich mal sagen, weil da könnte man sagen, aus heutiger Sicht zeigt sich bei denen ein gewisser Typus von Tätigkeit. Ich habe das vorher angesprochen, Sprachkritik, Skepsis, gewisse Abwehr gegen Tendenzen, die dominant sind, wo man sagen könnte, okay, das nenne ich X, dieses Extrafaktum, und statt dass ich es X nenne, nenne ich es halt österreichisch, weil es ein paar Indizien gibt, die das dann auch machen. So in etwa würde ich Rudolf Haller interpretieren, in dem, was er versucht.
Ja gut, also ganz kurz nochmal zu Zimmermann. Ich bin auf Zimmermann über Rudolf Haller gekommen. Er beruf sich nämlich auf Robert Zimmermann. Für ihn ist Zimmermann ein Beispiel darauf, dass seine Theorie über eine eigenständige österreichische Philosophie nicht etwas, was er irgendwann ganz spät oder vielleicht früher nur Neurath herausgefunden hat, sondern dass diese Idee eine lange Geschichte in Österreich gehabt hat. Ja, also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, dann vielleicht wirst du diesen Teil löschen, aber nicht Adolf Loos hat wieder Tugendhat gebaut.
Nein, Mies van der Rohe.
Ja, bist du sicher?
Ja.
Okay.
Aber 100%.
Ja, trotzdem könnte man die Frage doch untersuchen. Adolf Loos hat auch eine ganze Menge Villas in Tschechien gebaut. Ja? Und man denkt dann auch dabei daran, ja gut, der Geschmack des Auftraggebers und des Architekten haben hier so ein Zusammenspiel, wie schon immer. Ja? Naja, zum Dritten möchte ich schon mal darauf hinweisen, dass die Vertreter dieser sogenannten österreichischen Philosophie teilweise aus Deutschland nach Österreich gekommen sind. Auch Schlick, Brentano, der sozusagen die österreichische Philosophie hier angefangen hat, etc. Also man soll sich dann richtig überlegen, inwieweit das so spezifisch österreichisch ist. Und auch andererseits, also in Berlin, die Gruppe über Reichenbach, naja, die beiden Gruppen haben miteinander intensiv zusammenarbeitet, dann sieht man nicht unbedingt so eine scharfe Trennung. Ich habe eine leise und vorsichtige Hypothese hier. Ich müsste noch nachklären und das wäre noch eine ganze Menge Arbeit, aber vielleicht geht es auch darum, dass die österreichische Philosophie in der Tat etwas spät angefangen hat. Und das heißt, die österreichische Philosophie hat zu einer Zeit angefangen, als diese große metaphysische Tradition in Deutschland, selbst dort gewissermaßen vorbei gewesen ist. Also damals, und darauf weist übrigens auch der Zimmermann hin, dass eine wissenschaftliche, klare und deutliche Philosophie, das ist eben heutzutage auch in Deutschland zu Wort kommt. Und wir wissen schon, von Fechner etc., diese Trends gaben es auch im 19. Jahrhundert. Und also die Österreicher, also die es wäre doch einfach lächerlich gewesen, mit einer großen deutschsprachigen Metaphysik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Österreich anzufangen. Eine andere Sache ist, dass man ohne eine metaphysische Tradition möglicherweise auch weniger auf eine metaphysische Tradition zurückweist. Und dann produziert man keinen Heidegger. So viel ist das wahr. Aber das heißt ja doch nicht, dass man in dieser Richtung in Österreich gar keine Philosophie betrieben hätte. Selbst nach 1945 hier, also hier an der Uni Wien, war diese sogenannte deutsche Philosophie relativ herrschend, Leo Gabriel und Erich Heindt ja. Es kann ja sein, dass ihr Werk nicht so bedeutend gelungen ist, aber das kann man doch, man kann es doch nicht behaupten, dass sie die deutschsprachige Philosophie in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg hier nicht bestimmt hätten.
Dieser Hinweis gehört auf jeden Fall in diese Sendung. Das ist etwas, was mich auch beschäftigt und auch meine philosophische Ausbildung und Entwicklung wesentlich bestimmt hat. Die österreichische Philosophie, wenn man das jetzt in die analytische Wiener Kreisrichtung nennt, ist ja hier vertrieben worden. Und es ist verhindert worden, dass diese Philosophie nach dem Zweiten Weltkrieg wieder kommt. Und es haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg hier die Leute durchgesetzt, die schon in der Zwischenkriegszeit, im Ständestaat, die Feinde dieser Form von österreichischer Philosophie waren. Und diese zweite Ausgabe der österreichischen Philosophie hat sich massiv an der deutschen Philosophie orientiert, nämlich an Hegel und an Heidegger. Also die Leute, die von österreichischer Philosophie reden, haben hier ein gröberes Problem, weil sie die abwerten müssen, natürlich als Österreicher, weil die haben über Jahrzehnte lang mit der traditionellen deutschen Philosophie, nämlich mit der deutschen Klassik, mit der ganzen Systembildung, mit dem Existenzialismus in Österreich Philosophie betrieben. Das ist ganz klar. Aber durch das, was du gesagt hast, kommt mir jetzt die Idee, nochmal ein bisschen zu befragen, was tut man überhaupt, wenn man diese riskante Zusammenstellung von zwei Worten, dem Hauptwort Philosophie und dem Eigenschaftswort Österreichisch dazu nimmt. Wie funktioniert das überhaupt? Also das ganze Thema, auf dem wir jetzt unterwegs sind, wie kommt denn das zustande im Hinblick auf die Vielfältigkeit der Impulse? Ich mache es an einem einfachen Beispiel. Das einfache Beispiel ist Wiener Klassik. Wiener Klassik wird wahrscheinlich unbestritten sein, dass der Beethoven dazugehört, ja? Weil Beethoven an der Stelle halt die längste Zeit in Wien gewesen ist oder der Ursprungsort der Psychoanalyse, das ist auch Wien, nicht? Obwohl der Freud nicht in Wien geboren ist. Jetzt deutet das darauf hin, dass wir einen Sprachgebrauch haben, in dem wir geografisch-biografische Schwerpunkte akzeptieren, als maßgeblich. Ja. Auch Mozart wird als österreichischer Komponist eingeschätzt, obwohl Salzburg an der Stelle technisch gar nicht zu Österreich gehört hat. Das heißt, da gibt es eine Schwerkraft, wo man nicht lange diskutieren muss, darüber, dass es sinnvoll ist, zu sagen, okay, das gehört in den österreichischen Zusammenhang. Der Mozart war dann auch in Wien. Also das ist die Wiener Klassik. Die wollen wir jetzt nicht in Frage stellen, würde ich sagen. Ja. Ist so ein Mechanismus, ist so etwas sozusagen funktional, funktioniert das, kann das funktionieren, wenn man sagt österreichische Philosophie, wenn man sagt Wiener Kreis, dann geht es interessanterweise eigentlich auch. Es ist klar, jeder, der genau hinschaut, weiß, der Carnap ist kein Wiener und auch der Schlick ist kein Wiener, der Neurath ist ein Wiener, der Wittgenstein, den Sie aufmerksam studiert haben, ist auch in Wiener. Das heißt, es gibt ein Schwergewicht auf Wiener Kreis und okay, sagen wir, das ist eine bestimmte Form der Philosophie. Liegt jetzt unser Problem darin, dass wir den einen Generalisierungsschritt von Wien nach Österreich gemacht haben und an der Stelle ist es dann nicht mehr kontrollierbar? Ist das ein Problem? Weil eben bei der österreichischen Philosophie, das scheint ja ein Ergebnis unseres Gespräches zu sein, wenn man sagen wir mal österreichische Philosophie sagt, im Gegensatz zu Wiener Kreis, dann kommt man ziemlich rasch auf große Verwischungen und Konfusionen.
Ich muss mir das auch überlegen, was ich dazu sagen könnte. Ja, gut, das ist bestimmt eine Übergeneralisierung. Und ja, ich möchte ein bisschen so indirekt die Frage angehen. Ich war im vorigen Monat ein paar Tage in Graz und dort habe ich den Nachlass von Haller studiert. Und dort bin ich auf eine Mappe gestoßen und darauf stand Balduin Schwarz. Deshalb habe ich dich damals via E-Mail gefragt, naja, was fällt dir über Balduin Schwarz ein?
Schüler ja. Von Dietrich von Hildebrand.
Ja, eben. Beide stammen aus Deutschland, bekanntlich. Und nach 1933 haben sie Deutschland verlassen.
Müssen
sogar. Also Balduin Schwarz hat auch seinen Doktortitel verloren. Also er war in Münster promoviert und die Nazis haben ihm seinen Titel genommen, etc. Danach haben sie zusammen christlich-österreichische Zeichen zusammen gemacht.
Der christliche Ständestaat.
Ja, eben das. Das ist ein bisschen schon merkwürdig in Österreich, so eine Zeitschrift, ausgerechnet zwei Deutsche, über so eine Zeitschrift da zusammenarbeiten. Aber ich möchte eigentlich nicht darauf hinaus. Du kannst diesen Teil eigentlich auch löschen. Also diese Diskussion, es gab zwischen den beiden nämlich eine Diskussion 1970.
Zwischen Hildebrand und Schwarz?
Nein, Balduin Schwarz und Haller.
Ja.
Und der Ausgangspunkt dieser Diskussion war ein Memorandum von Balduin Schwarz bezüglich der Besetzung der Professur für Wissenschaftstheorie in Salzburg. In Salzburg. Also schließlich hat Weingartner die Stelle bekommen.
Salzburg, ja.
Ja, Salzburg. Da. Ich kenne mich hier nicht in der österreichischen Universität trotzdem nicht so richtig aus. Anyway, also der Balduin Schwarz war, wie ich es begriffen habe, der Gutachter und er dachte, dass man den Lehrstuhl für Wissenschaftstheorie nicht mit jemandem besetzen sollte, der ausschließlich Wissenschaftstheorie betreibt, weil das eigentlich bloß eine formelle Wissenschaft spielt, nur mit leeren Formel und inhaltlos. Wissenschaftstheorie ist ein Teil eines größeren Unternehmens, wo man in der Philosophie über Wesen und Inhalte und Wirklichkeit nachdenkt.
Integrale Logik hat das bei Leo Gabriel geheißen.
Ja, so ungefähr, aber das war nur der Anfang dafür, was ich sagen wollte. Am Ende seines Memorandums hat er nämlich eine spezifische österreichische Linie der Philosophie gezogen. Das ist das Interessante daran. Und der Anfang der Linie ist eigentlich damit identisch, wie diese Linie von Neurath oder Haller gezogen worden ist. Das ist ja merkwürdig. Also diese Linie beginnt mit Bolzano, Brentano, mit dem früheren Musser, also nur die erste Version der logischen Untersuchungen, die zweite nicht mehr. Also diese Linie, aber diese Linie Endmeinung, alle großen Namen, aber die Linie endet dann schließlich in Dietrich von Hildebrand und Baldwin Schwarz und der Wiener Kreis fährt. Und also ich habe das sehr, sehr interessant gefunden. Also dieselbe Geschichte, aber anders akzentuiert und dann schließlich, und ich denke, das war eigentlich der springende Punkt, dass jemand hier eine österreichische Philosophie vertritt, selbst Leo Gabriel dachte, dass er eine echte wienerische Philosophie betreibt. Der springende Punkt war immer wieder, wohin der Wiener Kreis hingehört. Ob man den Wiener Kreis nimmt oder nicht.
Zur österreichischen Philosophie.
Ja, eben. Ob der Wiener Kreis irgendwie zu dem Kreis gehört, an dem wir weiterarbeiten sollten, ob das unsere Tradition ist, das ist teilweise, ich würde sagen, auch ideologisch bestimmt und teilweise auch dadurch, ob wir diese Art der Philosophie betreiben wollen.
Also mein Verständnis ist, wenn man den Wiener Kreis rauslässt, dann fällt der Fall österreichische Philosophie komplett in sich zusammen. Was hat das dann noch für einen Zweck? Weil die von dir genannten Beispiele, also Hildebrand und Schwarz, du sagst es schon, mussten 33 fliehen aus Deutschland, sind sozusagen untergekommen in Österreich, haben dort Ethik, Sozialphilosophie und so etwas gemacht, staatsunterstützend, nicht? Dollfuss hat das natürlich gefördert. Das war eine Geschichte, die hat 5 Jahre gedauert. Dann ist der Zauber verloren gegangen. Der Hildebrand ist nach den USA, ist in den USA geblieben. Baldwin Schwarz hat dann in der Schweiz und ist dann noch nach Salzburg gekommen. Aber das kann man ja nicht als irgendwas bezeichnen, was international Aufsehen erregt hätte und bemerkenswert wäre.
Ich wollte bloß historisch erklären, wieso diese Frage überhaupt auftaucht, warum man, also der erste Punkt ist, dass man zu der Zeit, als die Idee von Haller entstanden ist, war eigentlich, ich denke, der springende Punkt, ob der Wiener Kreis mitgehört oder nicht. Und also ich würde sagen, der Tatbestand, dass er ab und zu mal seine Theorie etwas übertrieben hat, dieser Tatbestand stammt aus dieser Situation oder unter anderem aus dieser Situation, dass es gab hier eine Streitigkeit, die war eigentlich ganz, ganz heftig. Also der Stil des Streits zwischen Baldwin Schwarz und Haller, das war auch ganz, ganz scharf, das muss ich schon sagen. Teilweise sind diese Sachen im Konzeptus auch erschienen. Aber also für Haller war bestimmt diese Diskussion sehr wichtig, weil er das ganze Material in einer extra Mappe aufgehoben hat. Und die Manuskripte, also auch die Manuskriptversionen von Baldwin Schwarz, also nicht die gedruckten Versionen.
Ich glaube, damit hast du einen ganz zentralen Punkt getroffen, den ich noch ein bisschen unterstützen und ergänzen würde. Politische Absicht dieser Promulgation der österreichischen Philosophie war ein innerösterreichischer Machtkampf, und zwar genau mit den philosophischen Strömungen, die wir erwähnt haben, die den Wiener Kreis ersetzt haben in Wien mit Heindl und Gabriel, die nichts damit zu tun gehabt haben, die den Wiener Kreis komplett schlecht gemacht haben, wenn sie ihn überhaupt erwähnt haben, die aber durch die Hauptstadtuniversität diesen Vorsprung gehabt haben, näher an den Medien, näher am Ministerium, näher am Einfluss zu sein, die schwarz gefärbten Ministerien der 60er, 70er Jahre haben da diese Philosophie natürlich auch präferiert im Vergleich zu den aus der sozialdemokratischen, sozialistischen Tradition kommenden. Und in dieser Konstellation, in der es so einen Geltungsanspruch der Hauptstadt gegeben hat, ist das Hineinreklamieren des Wiener Kreises durch Haller in der zweitgrößten Stadt Österreichs ganz klar eine Kampfansage und eine Auseinandersetzung um die Meinungsführerschaft in der österreichischen universitären philosophischen Selbstwahrnehmung.
Nein, ja, also dazu möchte ich so viel doch hinzufügen, also diese Diskussion zwischen ihm und Baldwin Schwarz ist 1970 stattgefunden. Er hat seine Theorie noch, bestimmt noch Mitte der 60er herausgefunden, dazu gibt es ja schriftliche Quellen, mindestens 3 Aufsätze, in denen er seine Theorie teilweise nur mit leisen Hinweisen und einmal in seinem Aufsatz zu Wittgenstein und österreichischer Philosophie ganz ausführlich dargelegt hat. Der letzte Text ist 1968 erschienen in Wissenschaft und Weltbild, ediert von Leo Gabriel übrigens. Das war ein Sonderheft über die österreichische Philosophie und ist anlässlich des Philosophischen Weltkongresses hier in Wien erschienen. Und die österreichische Philosophie hat sich sozusagen in diesem Heft präsentiert und Haller hat offensichtlich es für wichtig gehalten, insbesondere an diesem Forum seine Theorie vorzutragen. Also er hat seine Arbeiten immer nach Jahrgängen sozusagen in Mappen geordnet. Und jetzt kann ich eigentlich ganz relativ mit Bestimmtheit behaupten, dass er vor diesem Zeitpunkt seine Theorie eigentlich so richtig ausführlich nicht dargelegt hat, schriftlich bestimmt nicht. Ich habe allerdings das Manuskript dieses Aufsatzes gesehen und im Manuskript gibt es so wenige Korrekturen, dass ich andererseits sagen muss, dass seine Theorie so gut wie fertig gewesen ist. Ich denke eigentlich daran, dass er mündlich darüber hin und da schon mal sogar gesprochen haben muss, aber mir scheint, dass ihm diese Theorie in den 60ern eigentlich noch nicht richtig wichtig gewesen ist. Ich habe es sogar sehr merkwürdig gefunden, deshalb bin ich so ausführlich der Frage nachgegangen. Ich habe auch mit seinen ehemaligen Studenten gesprochen. Und die haben auch mit Wolfgang Kompost, der hat bei ihm ab 65 studiert und er sagte, naja, damals ging es eigentlich über diese Theorie gar nicht in den Stunden. Und dann habe ich mit Fabian gesprochen, der studierte ab den 70ern bei Haller und er sagte, ja, anfangs ging es eigentlich in den Vorlesungen Rechtsarten über die österreichische Philosophie, ob schon Haller damals bereits über die Meinungsausgabe gearbeitet hat, etc. Also er hat teilweise schon an der österreichischen Philosophie gearbeitet, aber er hat das offensichtlich nicht für wichtig gefunden, darüber Schritt auf Schritt heftig zu diskutieren. Und dann plötzlich in den 70er Jahren tauchte die Frage auf und ich würde sagen, hier müssen noch auch andere Komponenten stecken. Vielleicht gab es noch weitere heftige Diskussionen, ich weiß es nicht, ich muss noch nachforschen, aber ein Anzeichen dafür war für mich diese Diskussion mit Baldwin Schwarz. Gut. Also die Machtkämpfe wurden wahrscheinlich viel, viel schärfer. Also Baldwin Schwarz erörtert nämlich in diesem Memorandum, dass schon eigentlich ganz Österreich von diesen Wissenschaftstheoretikern besetzt ist. Was unsere damals Zeit, noch nicht der Fall war.
Unsere Zeit geht zu Ende. Ich kann ein Resultat unseres Gespräches für die Nachwelt jetzt schon festhalten. Das ist das erste Gespräch, wo klar wird, dass in der Diskussion über österreichische Philosophie Baldwin Schwarz eine gewisse Rolle spielt. Ich glaube, das weiß im Moment noch niemand außer uns beiden. Wir werden das über das Medium Radio mitteilen und wir sind einmal gespannt darauf, was das Weltecho dazu sein wird. Wir haben noch eine ganze Reihe anderer wichtiger Erkenntnisse gestreift zwischendurch, soll aber für heute genug sein. Katalin Neumer, Professorin für Philosophie in Budapest, war zu Gast im Gespräch. Danke.